Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei uns auf Radio Gloria. Sie sind eingeladen zum ersten Teil von unserer Sendereihe mit dem Titel «Desiderio, Desideravi» und das sind Überlegungen zum Schreiben von Papst Franziskus über die Liturgie. Bei uns im Studio dürfen wir begrüssen den Pfarrer Klaus Rohrer.
Meine Lieben, du gabst, o Herr, mir Sein und Leben und deiner Lehre himmlisch Licht. Was kann dafür ich Staub dir geben? Nur danken kann ich, mehr doch nicht. Sicher kennen viele von Ihnen die Worte fast auswendig. Sie stammen von der berühmten Schubert-Messe. Sie kennen sicher auch noch die Melodie dazu. Du gabst, oh Herr. Ich tue jetzt Ihnen da nicht noch Liedli vorsingen, aber Sie wissen, von was ich rede. Um das Schreiben zu verstehen zu können vom Heiligen Vater über die Liturgie oder davon auch gut profitieren zu können, möchte ich eigentlich heute über ein paar Vorbedingungen oder so ein gedankliches Umfeld von dem Schreiben mit Ihnen reden. Und zu diesen Vorbedingungen oder Vorüberlegungen gehört eben auch die sogenannte deutsche Messe. Der Originaltitel ist «Gesänge zur Feier des heiligen Opfers der Messe». Es ist ein geistliches Musikwerk vom Komponist Franz Schubert. Es stammt aus dem Jahr 1826. Es umfasst 8 Messgesänge. Und dann noch ein Anhang, eigentlich eine Betrachtung über das Vaterunser. Das Werk hat ein Professor von Wien in Auftrag gegeben, Johann Philipp Neumann. Und der Johann Philipp Neumann hat eben auch die Worte, die wir jetzt gerade vorher gehört haben, und vielleicht geht es Ihnen gleich wie mir, wo uns oft tief ins Herz hineingehen, die hat er verfasst. Er war auch der Auftraggeber, der dann an Schubert herangetreten ist, an Franz Schubert, und gesagt hat, du bitte mir Musik für das Werk schreiben. Es hat dann mehrere Fassungen gegeben, die einen ein bisschen schlichter, die anderen mit einem kleinen Orchester, und dann hat es schon gar noch ein paar Anpassungen gegeben, weil eigentlich sofort die Messe viel, viel Anklang gefunden hat. Zwar nicht unbedingt bei der Verantwortlichen, die Verantwortlichen, besonders zu Wien, beim Bischof in seinem Büro, die haben gefunden, ach du meine Güte, was ist denn das? Und haben fast wollen die Messe verbieten. Aber man hat sie dann trotzdem zugelassen, gerade auch, wie man gesehen hat, wie gern die Menschen mit dieser Messe zusammen, mit dieser Musik zusammen, mit diesen Liedern zusammen, diesen Texten bei der Eucharistiefeier dabei gewesen sind. Der Name «Deutsche Messe» kommt eben gerade davon, weil es eine der ersten Messen ist, die eigentlich vollkommen mit deutschen Worten die Messe beschrieben tut. Die Messe, die damals in Latinisch gefeiert worden ist. Entschuldigung, Sie haben natürlich recht, in Griechisch, Latinisch und Hebräisch, weil zum Beispiel «Kyrie» ist nicht latinisch. Hosanna, Alleluia, ist auch nicht latinisch. Texte von der deutschen Messe sind eine ganze freie, mit vielen Wortanspielungen und fast schon dichterischen, romantischen Übertragungen von der liturgischen Text von der Messe. Was hat das Papstschreiben denn mit dieser Messe zu tun? Oder diese Messe mit dem Papstschreiben? Direkt eigentlich nichts, indirekt aber doch einiges. Die deutsche Messe und ihre Texte sind ein Ausdruck davon, wie man bereits schon vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, eben 1826 damals, immer wieder versucht hat, der Menschen das zu ermöglichen, was auch der Papst in die Mitte von dem Schreiben stellt. nämlich die innere Anteilnahme an der Heiligen Messe. Bevor wir genauer über den Inhalt von dem Schreiben reden, wollen wir miteinander so einen Zusammenhang sehen. Zu dem Zusammenhang gehört die deutsche Messe, ihre Worte. Und wir wollen eigentlich immer wieder versuchen, wie es eben auch die Worte versuchen, einen roten Faden zu finden. Gerade auch in der Liturgie, besonders auch in der Heiligen Messe. Was passiert genau? Was macht er jetzt, der Herrgott, der Heiland? Liturgie ist zutiefst Gottes Begegnung. Und man kann nicht dabei sein, wie bei einem Theater oder wie bei einem Kino, oder wo man einfach Zuschauer oder Zuhörer wäre. Wir schauen nicht nur zuschauen und zuhören, wir teilnehmen an der Messe. Und das ist eigentlich ein riesiges Geheimnis. Das Teilnehmen, das ist dann oft auch herausgefordert oder erneuert durch einen liturgischen Gruß oder Ruf: Der Herr sei mit euch. Eigentlich müsste man sagen, der Herr ist mit euch. Um die Gegenwart von Jesus, Gegenwart vom Heiland, Gegenwart vom Erlöser zu unterstreichen. Der Herr, das ist eben einmal der Herr Gott. Der Herr ist aber auch, wie das Evangelium das Wort braucht, vor allem der Auferstandene, der gekreuzigte und auferstandene Heiland und Erlöser. Es ist der Herr, sagt Johannes zu Petrus, wo sie im Boot drinnen sind und der Auferstandene ihnen begegnet tut. Und das müssen wir vielleicht manchmal auch zueinander in der Messe sagen, wenn du und ich vielleicht manchmal so ein bisschen zerstreute Seelen Gottes sind. Es ist der Herr. Er ist es, der uns begegnen tut und begegnen will. Und wenn die Gläubigen jeweils antworten und mit deinem Geiste der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste, dann will man vor allem auch betonen als Gläubige, das ist nicht das Werk von unserer Konzentration, von unserem geistig-geistlichen Schaffen, sondern es ist ein Werk vom Heiligen Geist. Er ermöglicht immer wieder Gottes Begegnung, Christus Begegnung, Erfahrung vom Herr. Das, was die Jünger haben dürfen erfahren und was sie uns wollen weitergehen, das wollen auch wir immer wieder erfahren und wollen auch wir immer wieder erfahrbar machen. Verwirklichte Teilnahme, auf Lateinisch heisst das Participatio Activa, das ist ein Kernbegriff zum Liturgiedokument vom Zweiten Vatikanischen Konzil. Das Dokument ist eins von der ersten, es ist das erste von vier grossen grundlegenden Schreiben, vier grossen grundlegenden Texten, was Konzil verfasst hat. Bischof in der Einheit mit dem Bischof, wo in der Kirche und in der Welt und in der Zeit von damals der Petrusdienst als Bischof von Rom gewirkt hat, der Dienst von der Einheit in der Liebe. Bischof hat den Text verfasst, neu gefasst, miteinander besprochen und schlussendlich dann auch abgesegnet. Es wäre und ist eigentlich immer noch eine Aufgabe von heute, dass man nicht nur Konzilsdokument, nicht nur die Texte studiert, sondern vielleicht eben auch Konzilsakte, die Besprechungen, was die einzelnen Bischöfe gesagt haben, weil dann kommt man noch viel, viel mehr drauf und draus, was sie gemeint haben. Man kann besser verstehen, was die Absicht von diesen Texten ist, von einzelnen Passagen. Wenn ihr jetzt vielleicht miteinander nach diesen dichten Worten schon eine kleine Musikpause machen. Wir hören ein Stück aus dieser Schubert-Messe. Wir fahren fort mit unseren Überlegungen zum Papstschreiben über die Liturgie. Wir haben jetzt eben gerade das erste Lied aus der Schubert-Messe voneinander gehört, wo wir vorher darüber geredet haben. Und wir haben gerade auch hier im Studio zueinander gesagt, es sind einfach tiefe Texte. Oder eben auch die Gedanken, die wir jetzt gehabt haben, die helfen auch, zum irgendwo zu sehen, aha, das war die Absicht vom Konzil oder das war eine Bewegung, die schon vor dem Konzil bestanden hat. Und so kann man vielleicht auch besser verstehen oder besser sich darauf einlassen, was ist überhaupt das Anliegen gewesen oder heute noch. Das Konzil hat eben Text verfasst, 4 davon sind grundlegend und wichtig. Man hat denen Konstitution gesagt, also eine Art wie eine Verfassung, ein grundlegender Text. Es sind 4 Schreiben. Das eine ist eben das, was wir jetzt gerade davon geredet haben, das über die Liturgie, die als erstes entstanden ist. Dann ist ein Text gefolgt über das Wort Gottes, dann über das Volk Gottes und dann noch über die Sendung in der Welt und Zeit von heute vom Volk Gottes. Ergänzend dazu hat es noch weitere Schreiben gegeben, oft auch Erklärungen, manchmal auch recht kurze. Aber all diese Texte sind eigentlich miteinander verbunden. Sie ergänzen einander, sie bauen aufeinander auf und zeigen eigentlich auch eine innere Bewegung. Es ist nicht eine randalierende Bewegung, nicht eine Bewegung, die etwas will zerschlagen, sondern eine Bewegung von der Erneuerung. Im Dokument über die Liturgie, Sacrosanctum Concilium, geht es deshalb auch um die Erneuerung von der Liturgie. Also auch hier, man will nicht rebellieren, man will nicht etwas kaputt schlagen. Und zum Beispiel ist gerade auch die latinische Sprache eigentlich bewahrt geblieben. Man hat sogar gesagt, dass sie geeignet ist. Vor allem eben auch zum Beispiel in der Musik, in der Begleitung zur Messe. Man hat wollen, dass gewisse Teile übersetzt werden. Die Gebete, die Schriftlesungen, dass die Leute das auch hören. Nicht nur mit den Ohren, sondern mit dem Herz dabei sein können. Aber dass es auch Texte gibt, die vielleicht gleich bleiben. Oder der Glaube braucht ja auch so ein Gerüst, wo man irgendwo nicht jedes Mal denkt, oh, wo sind wir jetzt, was ist jetzt, sondern sich daheim fühlt, gerade auch in der Liturgie. Wir haben vorher miteinander überlegt, dass bereits schon vor dem Konzil die deutsche Messe entstanden ist. Wir haben darauf hingewiesen. Es hat damals eben Bestrebungen gegeben, einen roten Faden zu finden. Den roten Faden nicht zu verlieren. Der rote Faden, der immer durch die Liturgie durchgeht. Es geht sozusagen um einen Geist von der Liturgie. Was passiert gerade jetzt? Und sich möglichst mit dem zu verbinden, sich möglichst an dem teilzunehmen. Das bedeutet nicht ein Hetz und ein Ketz und dass möglichst alle noch irgendwie umeinander springen oder irgendetwas machen oder organisieren, sondern es ist eigentlich etwas, wo man innerlich soll aktivieren. Darum heisst das, das Adjektiv auch aktuosa. In Akt setzen soll man es. Es soll eigentlich wie eine Verbindung immer wieder entstehen mit dem, was im Moment gerade passiert. Genau vor 100 Jahren, 1922, hat der berühmte Theologe Romano Guardini ein kleines Büchli geschrieben. Ich weiss nicht, wie sie es haben, aber ich habe die kleinen Büchli viel lieber als die riesengroßen. Man liest sie einfacher, man liest sie geschwinder. Man findet vielleicht auch kleiner drinnen einen tiefen Sinn. Das Büchli hat den Titel gehabt, «Der Geist der Liturgie». Es ist nach dem Ersten Weltkrieg entstanden, in einer Zeit, wo eben die Stimmung gedrückt war, allgemein. Vieles ist zusammengebrochen, zum Beispiel auch viele Königshäuser oder so Königstümer, die über Jahrhunderte hinweg regiert haben, sind nicht mehr rum gewesen. Zum Beispiel die berühmte Habsburg-Monarchie oder andere Königshäuser. Vieles war einfach im Umbruch gewesen. Viel Liebesgewonnenes war sehr wahrscheinlich verschwunden gewesen. Uniformen und Dekorationen an diesen Uniformen und weiss Gott was alles. Vieles hat man müssen neu strukturieren. Die Stimmung von damals, das ist irgendwie auch in die Gedankenwelt der Menschen eingedrungen von dieser Zeit. Und so hat auch die Kirche von damals sich müssen mit dieser neuen Gedankenwelt auseinandersetzen und sich ihre stellen. Eine verschüchterte Gedankenwelt, eine Gedankenwelt, die vielleicht neue Schlichtheit und Bescheidenheit gesucht hat, die nicht mehr geprunk hat wollen. Guardini hat versucht, mit seinen Texten eine geistliche Bewegung aufzuzeigen. Er hat verschiedene Titel gehabt in seinem Büchli inne. Der erste Titel war das Spiel, das eigentlich die Liturgie eine Art wie ein Theater, eine Aufführung war. Also nicht im lächerlichen Sinn, sondern eher so etwas Erhabenes, wo man zugeschaut hat. Eine Art eine geistliche Aufführung, Inszenierung. Und er wollte eigentlich immer mehr von dem wegführen, hin zur inneren Teilnahme. Es ist oft so im Leben und es ist bei der Person, bei der Einzelnen genau gleich wie mit der Gesellschaft. Krisen sind immer schmerzhaft. Aber oft haben sie auch etwas sehr, sehr Heilsames in sich inne. Und so ist es auch mit dieser Krise vom Ersten Weltkrieg und dem Untergang und dieser Neuausrichtung von der äußeren Strukturen gewesen. Das Heilsame, das man erlebt hat, das ist dann eben auch eine innere Bewegung geworden. Auch der Zweite Weltkrieg hat Ähnliches ausgelöst, noch viel intensiver und uns ist es vielleicht noch viel näher, die Zeit von damals, obwohl sie auch schon recht weit weg ist. Es hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg Bestrebungen gegeben, die Unsicherheit, der Schock der Menschen aufzufangen. Es hat zum Beispiel eine Bewegung in der Theologie, wo man gesagt hat, ja, kann man denn nach dem Holocaust, nach all den Verbrechen, die passiert sind, ja, kann man denn noch von Gott, von seiner Gegenwart bei uns reden? Es ist zum Beispiel auch ein Musikstück entstanden, wo Benediktus heisst. Es ist aus einem Stück raus von einem modernen Komponist, Jensky. Und der hat dann die Bombe von Hiroshima in dem Benediktus das Geräusch davon eingebaut. Es tönt wie eine mächtige Pauke, wie ein mächtiger Paukenschlag. Aber irgendwie ist doch das sehr sensibel von dem Künstler. Benediktus qui venit in nomine Domini, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, und paff, die Explosion. Auch dort kommt er hin. Auch dort will er sein. Dort, wo die Gesellschaft von damals sich am Boden zerstört gefunden hat und gefunden hat, können wir noch tiefer fallen. Es geht nicht darum, dass man einfach etwas Neues macht wegen dem Neuen, sondern wie auch immer, aus diesen schrecklichen Erlebnissen sind irgendwie auch Reifungsprozesse entstanden. Und unter anderem hat man eben auch wollen, die reichhaltige Liturgie erneuern. Es hat vor allem auch in Frankreich eine richtige liturgische Bewegung gegeben. Man hat vor allem wieder neu die Schlichtheit gesucht. Da haben auch Klöster mitgemacht. Da hat man zum Beispiel auch den gregorianischen Choral wieder neu entdeckt und neu gepflegt und neu auch die Ruhe, die Besinnung, die aus diesen Worten oder aus diesen Melodien herauskommt, wertgeschätzt. Es muss ja nicht immer ein Orchestermess sein oder, wie wir es vorher gesagt haben, eben etwas mit so einer Musik wie vom Schubert. Es ist darum gegangen und es geht auch heute noch darum, oder respektive es ist nicht darum gegangen, einfach nur zu verändern, wegen dem Verändern zu willen, sondern eben man wollte die Partizipatio, die Teilnahme ermöglichen. Ein Mensch mit seinem einfachen Sein, mit seinem einfachen Herz soll können mitgehen mit dem, was im Moment gerade geheimnisvoll in der Liturgie passieren tut. Immer wieder soll das verwirklicht werden, was eben im Geheimnis unter Symbol oder mit Wort andeutet, aber nicht nur andeutet, sondern durch den Heiligen Geist auch geheimnisvoll gegenwärtig gemacht wird. Wenn wir das Evangelium zum Beispiel hören in der Liturgie, dann habe ich die letzte von einem Mönch ein Büchlein gelesen, dann hat er gesagt, weisst denn stelle ich mich, er hat geschrieben, Entschuldigung, weisst denn stelle ich mich wie damals die Leute, die um Jesus herumgestanden sind, neben dir und du wie sie zuhören, beobachten, was passiert. Das haben auch andere Heilige gemacht, zum Beispiel der Ignatius. Er hat immer versucht, auch zum Beispiel zu schmecken, was ist jetzt da für eine Luft, wenn Jesus am Meer war oder wenn Jesus allein war, in der Wüste, auf dem Berg oben war, wenn er von der Ehre geredet hat, wenn er da oder dort durchgegangen ist, wenn er einem Kranken begegnet ist, einem Leprakranken, der vielleicht auch fast gestunken hat. Oder wir sollen teilnehmen. Und das als Mensch mit all unseren Fähigkeiten, die wir haben, zum Teilnehmen. Ich möchte noch eine Erfahrung aus dieser Zeit vom Zweiten Weltkrieg mit euch zusammen überlegen. Es ist eine Erfahrung, die aus dem Lager von Dachau stammt. In Dachau hat es auch den sogenannten Priesterblock gegeben. Das wissen vielleicht einige von euch, haben das auch schon gehört. Mehrere tausend katholische, geistliche, aber auch reformierte, orthodoxe, ein paar anglikanische, sind dort gefangen gewesen. Und einer von ihnen hat immer dürfen in der Kapelle dann die Messe für die anderen feiern. Die anderen haben jeweils daran teilgenommen. Sie haben nicht können selber die Eucharistie feiern, aber sie haben daran teilgenommen. Die, die in der Kapelle Platz hatten, aber das sind nie all die Tausende gewesen. In der Kapelle haben vielleicht 30, 40 Platz gehabt. Und die anderen haben daran teilgenommen über kleine Versli, die sie aufgeschrieben haben. Sie haben ja keine Bücher und nichts gehabt. Kleine Versli in Versform, wo sie einander auf Papierfötzeli weitergegeben haben. Ganz versteckt, ganz geheim. Einander zukommen lassen haben. Später hat man die Fötzeli gesammelt, aus der Erinnerung auch von den Leuten gesammelt. Und daraus sind Texte entstanden. Eins ist eben auch die Werkzeugmesse. Es sind Verse zu jedem Moment von der Heiligen Messe, die eben miteinander betrachten wollen, was passiert jetzt gerade in der Messe. Und wie kann ich mich mit dem verbinden? Die Texte sind gesammelt im Gebetsbüchli Himmelwärts. Das Gebetsbüchli kann man auch bei der Schönstadtbewegung überkommen, für die, die sich dafür interessieren sollten. Es sind eben Sammlungen von diesen Fötzeli-Gebet. Man hat nicht nur die Messe, sondern auch das Stundengebet der Priester, also die Tageszeiten des Gebets, oder auch der Kreuzweg, der Rosenkranz, mit solchen kleinen Versli versehen. Ich möchte eigentlich gerne mit Ihnen zum Schluss von diesen Überlegungen noch lesen, überlegen, betrachten, was haben Sie dort in diesem Lager Dachau, zum Beispiel gerade eben zu dem Moment der Gabenbereitung geschrieben. Also wir haben am Anfang gehört von der Neumann-Schubert-Messe, wenn wir es so sagen wollen, die Worte, du gabst, o Herr, mir Sein und Leben, deiner Lehre himmlisch Licht. Was kann dafür ich Staub dir geben, nur danken kann ich mir doch nicht. Mich selbst, mein eigenes Leben, mein Tun und Denken schenke ich dir. Also, Sie kennen die Worte. Jetzt ist ein anderer Text. Ist auch jünger, ist näher an unserer Zeit. Hier heisst es, zur Opferung vor der Erneuerung der Heiligen Messe hat man der Gabenbereitung Opferung gesagt. Ewiger Vater, lass die Gaben, die wir zum Altare tragen, dir an unserer Stelle sagen, dass wir nichts zu eigen haben. Was wir sind, was wir besitzen, legen wir als Opferspende still zurück in deine Hände. Magst es, wie du willst, benützen, nimm uns allen Eigenwillen, lass uns als Werkzeug deiner Güte uns mit lauterem Gemüte unsere Sendung treu erfüllen. Da könnte man sicher noch viel vertiefen über diesen Text und eben, wenn Sie so ein Gebetsbüchli wenden, ich habe es zum Beispiel die Gebet als Werkzeugmesse auch im Internet gefunden, aber am besten ist vielleicht schon, wenn Sie irgendwo bei der Schönstadtbewegung so ein Gebetsbüchli sich aneignen. Himmelwärts heisst es. Wir sind am Schluss von der Sendung angelangt. Ich werde vielleicht noch den Rest von dem Gebet vorlesen und nachher können wir dann wieder ins Programm vom Radiosender übergehen. Wie sich Brot und Wein verwandeln in des Heilands Sein und Leben, mögst du uns zu dir erheben, uns wie deinen Sohn behandeln, lass deiner Weisheit Normen nach des Heilands heiligen Zügen, wie in seiner Braut sie siegen, unser Sein und Handeln formen. Lass uns, die das Opfer feiern, eine Welt voll Niedrigkeiten, Christi helle große Herrlichkeiten, Tag für Tag erneuert entschleiern. Dann kann nichts mehr uns erschüttern, wir sind wie eine in einer Feste, wie ein Vögelein im Neste. Sicher auch in Sturmgewittern, Freiheit edler Gotteskinder, strahlt durch unser ganzes Wesen, lässt die Welt an uns genesen, wird zum frohen Heilsverkünder. Nichts kann deine Pläne stören, ungehemmt kannst du gestalten, durch deines Werkzeug dich entfalten, deine Ehre endlos mehren. Heiligmacher, steig hernieder, segne uns in diesen Gaben, dass sie den dreifaltigen Laben singen durch uns Jubellieder. Amen. Danke euch für eure Aufmerksamkeit und eure Geduld.
Das ist der erste von der vierteiligen Sendereihe mit dem Titel «Desiderio, Desideravi». Das sind Überlegungen zum Schreiben von Papst Franziskus über die Liturgie. Ein herzliches Vergelt's Gott und ein Dankeschön an Pfarrer Klaus Rohrer. Auch Ihnen möchte ich Danke sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie sich mit uns verbunden haben. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen.